Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Mittwoch mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mehren sich auch die Nachrichten über Cyberangriffe aus Russland. Um sich besser vor solchen Angriffen zu schützen, müssten die EU-Mitgliedstaaten ihre Fähigkeiten verbessern, sagte der hohe Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell.
We are proposing to increase our ability to prevent, to detect, to deter the cyber attacks and defend ourselves against it.
Dabei könnte ein europäisches Kompetenzzentrum für Cybersicherheit helfen, das in Rumänien entstehen soll. Zur militärischen Verteidigung will Deutschland Patriot-Flugabwehrsysteme nach Polen verlegen. Und rund 500 Migranten sind gestern vor Kreta aus Seenot gerettet worden. Sie sollen nun in verschiedenen EU-Staaten untergebracht werden. Griechenland arbeitet währenddessen daran, die Bedingungen für Flüchtlinge in den Camps auf den Inseln zu verbessern. Vor einer Woche ist in einem polnischen Dorf wenige Kilometer vor der Grenze zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen. Die NATO geht davon aus, dass es sich dabei um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelt. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Deutschland will nun Flugabwehrsysteme des Typs Patriot nach Polen verlegen, um die Luftverteidigung der NATO besser aufzustellen, so sagte es Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag. Konkret können diese Systeme Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper abwehren und sollen an der Grenze zur Ukraine stationiert werden. Polen ist das größte Land an der NATO-Ostflanke und spielt hier dementsprechend auch eine große Rolle. Deswegen schauen wir heute genauer auf das Land und seine Sicherheits- und Verteidigungspolitik, und zwar mit Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Zu seinen Forschungsgebieten gehört unter anderem Osteuropa, aber auch Außen- und Sicherheitspolitik. Guten Morgen, Herr Lang.
Ich grüße Sie.
Herr Lang, der Polens Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak hat getwittert, er freue sich sehr über diese Vereinbarung mit Deutschland, Patriot zu liefern. Wie wichtig ist denn dieses Abwehrsystem für Polen?
Ja, eine effektive Sicherung des Luftraums gehört zu den Prioritäten der polnischen Streitkräftemodernisierung. Man ist sich dessen bewusst, und das zeigt natürlich auch der Vorfall letzte Woche an der polnischen Ostgrenze, dass hier große Fähigkeitslücken vorhanden sind. Polen hat ein sehr ambitioniertes Programm, Tarcza Polska. Man baut einen integrierten, multiplen Schutzschirm mit sozusagen bodengestützten Flugabwehrsystemen auf, mit kurzer Reichweite, mit mittlerer Reichweite, aber dieses Programm läuft erst an. Also man kauft auch selber Patriot-Abwehrsysteme. Insofern ist die Zuverfügungstellung von zwei Patriot-Systemen durch die Bundeswehr ein echter Mehrwert. Nicht, weil man da jetzt einen kompletten Abwehrriegel in Ostpolen aufbauen würde oder großflächig riesige Areale zu schützen. Es geht da eher wahrscheinlich um die Sicherung von Militärbasen, zivilen, militärischen Infrastrukturen. Aber es ist, glaube ich, schon ein wichtiger Beitrag, um Polens Luftraumsicherheit zu verbessern.
Sie haben es angesprochen, Polen will die eigene Rüstung, die Verteidigung modernisieren. Ist das dann eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg oder, ich sage es mal, eine grundsätzliche Haltung der polnischen Regierung?
Ja, schon immer war natürlich in Polen Sicherheitspolitik, die Verteidigung des eigenen Landes eine hohe Priorität, also auch lange natürlich vor dem Krieg. Und man hat deswegen gesagt, wir müssen zum einen unsere eigenen Streitkräfte modernisieren, wir müssen eigene Fähigkeiten verbessern, denn wir sind ein Frontline-State. Ja, und wir müssen natürlich auch eigene Kräfte stärken, um sozusagen als Bollwerk der NATO im Osten zu fungieren. Deswegen hat man angekündigt, jetzt natürlich nochmal katalysiert durch den Krieg, man möchte die Verteidigungsausgaben hochfahren im nächsten Jahr auf 3% der wirtschaftlichen Leistungskraft. Man möchte die Streitkräfte auf 300.000 von etwa 150.000 erweitern. Und zum anderen sagt man natürlich, die NATO ist natürlich ganz zentral für uns. Wir müssen die Verteidigungsfähigkeit an der Ostflanke ausbauen, Wobei natürlich gilt America first. Man ist doch der Auffassung, dass natürlich die Vereinigten Staaten ein Schlüsselland sind für die Sicherheit Polens.
Sie haben das Stichwort genannt, America first. Polen hat ja eine sehr enge Beziehung zu den USA, wenn es auch um Rüstungskooperationen geht. Wo kommt das denn eigentlich her?
Es gibt so eine Art transatlantischen Instinkt, ein Urvertrauen in die Vereinigten Staaten. Das rührt einerseits aus einer doch ausgeprägten Skepsis gegenüber den westeuropäischen Partnern Deutschland und Frankreich, denen man unterstellt, sie hätten eine naive, konziliante Russlandpolitik immer verfolgt. Natürlich glaubt man auch an das amerikanische Militärpotenzial, auch das nukleare Arsenal insbesondere. Und dann gab es natürlich auch immer Überlappungen sozusagen in der geopolitischen Sicht auf die Welt, vor allem in dem geostrategischen Ansatz gegenüber Osteuropa. Polen wollte immer schon russischen Einfluss in der Ukraine und in anderen Ländern der Region zurückdrängen. Und genau das deckt sich auch mit strategischen amerikanischen Zielen. Und obwohl es mit der Biden-Administration und der jetzigen polnischen Regierung am Anfang etwas rumpelte über Fragen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, hat sich das jetzt wieder deutlich zementiert. Also die Verteidigungspolitischen, die rüstungswirtschaftlichen, die strategischen Verzahnungen funktionieren.
Die funktionieren, die Verzahnungen, sieht man auch daran, dass in Polen zum Beispiel die ersten permanenten US-Truppen an der NATO-Ostflanke stationiert sind. Was sind denn noch so Beispiele für diese sehr enge Verzahnung der beiden?
Also die Amerikaner sind zum einen die Rahmennation bei der sozusagen vorne Präsenz der NATO, aber man hat auch bilateral schon vor dem Krieg in Brigadestärke schweres Gerät und schwere Waffen vor Ort gehabt. Also Boots on the ground war immer sozusagen ein ganz wichtiges Ziel von beiden Seiten. Und dann haben wir natürlich eine ganze Reihe von groß angelegten Rüstungsprojekten. Polen kauft abermals Kampfflugzeuge vom Typ F-35 aus den USA, die Raketenartillerie HIMARS, die jetzt in der Ukraine sich bewährt hat, auch das hatte man schon seit längerem anvisiert, Patriot-Raketensysteme von den Amerikanern und auch viele Kampfpanzer. Die Amerikaner sind nicht der einzige Partner, Großbritannien spielt eine wichtige Rolle, Südkorea, aber das ist schon, glaube ich, ein Ausdruck eben dieser sozusagen dieser engen Partnerschaft, die mehr ist als nur eine Waffenbrüderschaft, sondern im Grunde eine strategische Partnerschaft und eine Special Relationship.
Sie haben vorhin gesagt, diese strategische Partnerschaft zwischen Polen und den USA ist auch daran begründet, dass man eher kritisch auf die Aktionen des Westens schaut. Wie wird das denn jetzt in Polen gesehen? Spielt das eine Rolle, dass Patriot aktuell aus Deutschland kommt?
Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiges politisches Signal von deutscher Seite. Deutschland hat sicherheitspolitisch in puncto Militärkooperation in den letzten Jahren eigentlich immer eine Politik der ausgestreckten Hand verfolgt. Aber die polnische Seite hat das nicht so richtig erwidert. Es gibt Zusammenarbeit etwa bei Leopard-Panzern. Aber insofern ist das jetzt schon ein markanter Schritt und eine Chance, um die bilaterale Militärkooperation zu vertiefen. Deutschland hat ja abermals auch angeboten, mit Eurofightern den polnischen Luftraum, bei der Überwachung des polnischen Luftraums zu helfen. Also insofern haben wir jetzt eine Chance. Wir wissen ja, die deutsch-polnischen Beziehungen sind gerade nicht ganz optimal, dass wir in diesem sicheren Bereich, in diesem wichtigen Bereich der Sicherheitspolitik eine engere Koordination und Kooperation zwischen diesen beiden wichtigen NATO-Partnern hinbekommen.
Sagt Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird nicht nur die militärische Verteidigung in Europa neu aufgestellt, auch die Abwehr von Cyberattacken rückt in den Fokus. In den vergangenen Monaten gab es weltweit Angriffe auf Parlamente, Krankenhäuser und Unternehmen. Die EU hat deswegen vor 2 Wochen verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, um die Mitgliedstaaten besser zu schützen. Zum Beispiel sollen sich die Militärspezialisten der Länder besser austauschen. Bereits im vergangenen Jahr hat die EU beschlossen, ein europäisches Kompetenzzentrum für Cybersicherheit aufzubauen, um Forschung, Technologie und Industrie besser zu vernetzen. Als Standort wurde die rumänische Hauptstadt Bukarest ausgewählt. Was an Bukarest so besonders ist, erklärt unser Reporter Tom Schimek.
Bald soll in Bukarest das Europäische Cybersicherheitskompetenzzentrum, englisches Kürzel ECCC, seine Tore öffnen, eine Art Superhirn für Europas Cyberabwehr. So hat es die EU beschlossen, Rumäniens Hauptstadt gilt als gute Wahl. Früher hatten rumänische Hacker den Ruf, raffiniert und gefährlich zu sein. Heute setzen viele ihre Talente produktiv ein. Längst suchen Behörden und große Sicherheitsfirmen händeringend nach sogenannten weißen Hackern, den Guten, die für ihre Fähigkeiten inzwischen beachtliche Gehälter bekommen. Nur, es sind einfach zu wenige. Auch in Bukarest.
In diesem Moment fehlen uns etwa 2400 Experten mit Erfahrung in Cybersicherheit. Und die Lücke wächst weiter.
Berichtet Dan Cimpean, Direktor von Rumäniens Nationalem Direktorat für Cybersicherheit.
Ich glaube, um eine Kannibalisierung zwischen all diesen Akteuren zu vermeiden, zu verhindern, dass nur die mit den dicksten Etats die besten Leute bekommen und Schulen, Krankenhäuser oder auch Transportunternehmen leer ausgehen, brauchen wir echte Public-Private Partnerships.
Im Oktober veröffentlichten die Europäische Kommission und die Europäische Investmentbank gemeinsam eine Marktstudie zur Cybersicherheit in Europa. Ergebnis: Es fehlt an Leuten wie an Kapital. Europa hinkt den USA, aber auch anderen Marktführern wie Israel beträchtlich hinterher. Eine neue Investmentplattform soll hier Abhilfe schaffen.
Also einer der Pro-Dinge, einfach schnelles Internet. Dann muss man ganz klar sagen, die Kosten.
Kolja Weber, Betreiber von Flokinet, listet die Vorteile von Bukarest auf. Seine Firma bietet Webdienstleistungen für Kunden an, die ihre Daten besonders gut schützen wollen, von WikiLeaks bis Fridays for Future. Mit Standorten in Island, den Niederlanden und Rumänien. Der Deutsche kam mit 24 Jahren hierher.
Und was ich am wichtigsten am Ende fand, sind einfach die Menschen, die eine unglaubliche Fantasie haben, wie man Dinge umsetzen kann, die unkonventionell sind, die einfach funktionieren sollen, die gut funktionieren sollen. Und das muss man sagen, einfach Hut ab, die Rumänen sind da richtig gut drin.
Der Krieg ist hier gleich nebenan. Auf dem kurzen Dienstweg helfen Experten dem Nachbarland Ukraine bei der Abwehr von Cyberattacken. Auch Code for Romania, eine große Nichtregierungsorganisation in Bukarest, ist aktuell vollauf mit den Folgen des russischen Angriffskrieges beschäftigt. Sie entwickelt die digitale Infrastruktur, um die vielen Geflüchteten aus dem Nachbarland Ukraine unterzubringen, zu betreuen, medizinisch zu versorgen und vieles mehr. Das funktioniere inzwischen erstaunlich gut, sagt Mitgründer Bogdan Ivanel.
Wir arbeiten daran, mit diesem System zu expandieren in Europa und anderen Regionen. Was wir aufgebaut haben, ist einzigartig, das allererste digitale Ökosystem für humanitäre Lösungen. Der Chef der UN-Flüchtlingsoperation hier sagte gleich, hätten wir so etwas doch im Libanon gehabt. Polen zum Beispiel hat so eine digitale Infrastruktur nicht, obwohl dort die meisten Flüchtlinge ankommen. Auch nicht die Republik Moldau oder Bulgarien. Und selbst westliche Länder wie Deutschland, die Niederlande oder Großbritannien haben das Ganze noch nicht richtig durchdacht. Doch auch diese Systeme sind längst Ziel von Cyberattacken, sagt Olivia Vereha, Vizepräsidentin von Code for Romania.
Wir hatten etliche Versuche, Dopomoha zum Absturz zu bringen. Das ist das Informationszentrum und der zentrale Zugang zu allen Hilfeleistungen für Geflüchtete. Dopomoha bedeutet auf Ukrainisch Hilfe. Die Architektur dieser App ist so konstruiert, dass es ziemlich schwierig ist, sie durch Überlastung zum Absturz zu bringen.
Bislang zum Glück erfolglos.
Unser Reporter Tom Schimmick war in Rumänien und hat mit verschiedenen Programmierern und Hackern gesprochen. Über den russischen Angriffskrieg, rumänische Kreativität und die ersten Computer. Alle Gespräche und Geschichten finden Sie in unserer DLF-Audiothek. Gesichter Europas, Cyberfront Bukarest. Sie waren maßlos überfüllt. Es gab kein fließendes Wasser und oft auch nicht genug für alle zu essen. Die Zustände in den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln waren teilweise unmenschlich und sollen bald der Vergangenheit angehören. Die EU hat der griechischen Regierung mehr als 270 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um moderne Flüchtlingslager auf den Inseln zu errichten. Diese Lager sollen wie kleine Dörfer aufgebaut sein. Und auf Samos wurde das erste dieser Camps bereits im Herbst letzten Jahres eröffnet. Unsere Reporterin Rodothea Seralidou hat es damals besucht und ist jetzt wieder hingefahren, um mit Geflüchteten und Verantwortlichen eine erste Bilanz zu ziehen.
Wir sind hier in Zone A und das da ist Zone B. Die haben wir vor kurzem erst aufgemacht, weil wir in den letzten Monaten viele Neuankömmlinge hatten. Hier haben wir vor allem palästinensische Asylsuchende untergebracht. Überwiegend sind das alleinreisende Männer. Hier wohnen unsere unbekleideten Minderjährige, dort Mütter mit ihren Kindern. Dimitris Axiotis zeigt auf einen Plan am Eingang des Flüchtlingscamps von Samos. Etwa 1200 Menschen leben aktuell im Camp. Platz hat es für bis zu 3000 Asylsuchende. Der 57-jährige Campmanager ist bemüht, die Vorteile des EU-finanzierten Lagers zu zeigen, betont die Ordnung, die nun auch dank der strengen Sicherheitsvorkehrungen herrsche, und die guten Lebensbedingungen für die Geflüchteten. Beim Rundgang wird aber klar, perfekt ist das neue Camp noch lange nicht. Er zeigt auf weiße, leerstehende Container. Das hier sind eigentlich Verwaltungsgebäude, aber es fehlt das Personal. Und das hier wäre eine Arztpraxis, aber wir haben keinen Arzt. Wir haben sogar ein Krankenhaus mit neuestem Equipment, ja, sogar mit einer Intensivstation. Aber es will einfach niemand kommen. Gerade der Ärztemangel sei ein Problem, mit dem nicht nur das Lager auf Samos, sondern die griechischen Inseln generell zu kämpfen hätten, sagt der Campmanager. Die Lücke im Lager füllt aktuell die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation übt harsche Kritik am neuen Flüchtlingscamp von Samos. Der doppelte NATO-Zaun, die Überwachungskameras und die hohe Polizeipräsenz erinnerten an ein Hochsicherheitsgefängnis. Deshalb behandelte Ärzte ohne Grenzen zu Beginn die Campbewohnerinnen und Bewohner nur außerhalb des Lagers, sagt Sonja Balleron, Sprecherin der Organisation auf Samos. Und doch. Wir haben nun eine mobile Klinik im Camp und sind dreimal die Woche da. Wir sind aktuell die einzigen Ärzte im Camp. Es war keine leichte Entscheidung für uns, aber wir wollen die Patienten so gut betreuen, wie es geht. Die Lebensbedingungen im neuen Camp finden die meisten Geflüchteten mehr oder weniger in Ordnung. In ihrem Wohncontainer hätten sie schließlich Strom, eine Klimaanlage und warmes Wasser, sagen sie. So auch James, ein Geflüchteter aus Sierra Leone. Sein Name wurde auf seinen Wunsch geändert. Seine Kritik gilt vor allem den extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen im Camp. Wenn du ins Camp reinkommen willst, musst du sogar deinen Gürtel ausziehen und ständig wirst du vom Sicherheitspersonal beobachtet. Das ist schwierig. Mehr als 6 oder 7 Monate halten wir es hier nicht aus, aber so lange kommen wir klar. Man müsse sich anpassen, dann geht es, findet dieser 32-jährige Asylsuchende aus Ghana. Er lebt mit seiner Frau im Flüchtlingscamp von Samos seit circa 3 Monaten. Ich habe gehört, dass es im alten Camp immer wieder Streit und Auseinandersetzungen gab. Hier versucht das Sicherheitspersonal bei jedem Missverständnis die Situation zu beruhigen. Wenn du also die Regeln befolgst, ist es okay, hier zu leben. Die griechische Asylbehörde sei bemüht, den Asylbescheid binnen 3 Monaten auszustellen, sagt Campmanager Dimitris Axiotis. Bei einer negativen Entscheidung würden viele Asylsuchende aber Einspruch einlegen und das Ganze würde sich hinziehen. Er kenne einen Mann, sagt er, der erst nach 3 Jahren und mehreren negativen Bescheiden als Flüchtling anerkannt wurde.
Vor einem Jahr wurde auf der griechischen Insel Samos ein neues, modernes Flüchtlingsdorf eröffnet. Die erste Bilanz: Die Bedingungen für die Geflüchteten sind besser, aber nicht optimal, wie Rodothea Seralidou berichtet hat. Und mit diesem Blick auf die griechischen Inseln endet Europa heute. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch.